Wunderbar, dann nehmen Sie gerne Platz. Ich bitte um ein bisschen Ruhe noch im Saal, damit wir uns auf das Gespräch konzentrieren können, auf das ich mich sehr freue. Haben Sie alle Mikrofone hier vorne? Ja, ein Mikrofon würde noch fehlen für die Frau Fiedler und dann bin ich auch ganz zufrieden. Ja, wir haben eben den Beitrag von Herrn Oschmann gehört und werden jetzt direkt einsteigen in eine Diskussion zu diesem Thema, in eine Diskussion auch über unseren Berufsstand unter dem, hier fehlt noch eins bitte, unter dem Titel Im Osten nichts Neues, Ostdeutschland in den Medien. So, und wenn man sich jetzt diese Titelsetzung anschaut, sieht man schon ganz deutlich, das sind zwei große Sammlungsbegriffe, die doch einer Differenzierung verlangen, sowohl beim Wort Ostdeutschland als auch bei den Medien, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Schattierungen. Es gibt ganz unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Motive haben, auch unterschiedliche Produkte hervorbringen. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt diskutieren können, auch unter der Frage, nicht nur, wie ist eigentlich die Situation, sondern auch, wie kann das Schreiben, das Berichten über Ostdeutschland differenzierter sein? Wie können wir uns auch von Klischees verabschieden? Ich freue mich auf die Runde. Ich stelle Sie einfach mal der Reihe nach vor. Dirk Oschmann haben Sie eben schon gehört, für alle, die den Vortrag nicht gehört haben, Literaturprofessor, Germanistikprofessor aus Leipzig und Buchautor des Buches Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Daneben ein ja bekanntes Gesicht, Rainer Haseloff ist dabei, von der CDU, Ministerpräsident seit vielen Jahren des Nachbarbundeslandes Sachsen-Anhalt. Herr Haseloff, 14 Jahre. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, genau, seit 2011. Schön, dass Sie bei uns sind. Das heißt, Sie haben viel Erfahrung im politischen Raum und dann natürlich halt auch in der Kommunikation mit Medien. Ich freue mich sehr auf Ihre Beiträge. Christine Bohmann ist dabei, vom Mitteldeutschen Rundfunk in Thüringen geboren, dann zu Springer gegangen, unter anderem an die Springer Akademie, 2014 zurückgekehrt nach Leipzig zum MDR und dort jetzt themenübergreifende Chefredakteurin, unter anderem für die Medien, Hörfunk, Online, aber auch Fernsehen. Sie haben in Ihrer beruflichen Biografie aber auch eine starke Online-Schwerpunktsetzung. Deswegen freue ich mich sehr, was Sie aus dem Mitteldeutschen Rundfunk berichten können. Heiko Paluschka ist mit dabei. Er kommt von den privaten Medien, vom Sender ProSieben Sat.1, ist dort sowohl Chef des Hauptstadtstudios als auch Politikchef. Und ich habe ihn vorhin nochmal gefragt. Er hat gesagt, er kommt aus dem Westen des Westens, in Bonn geboren und aufgewachsen, dann lange im Ausland unterwegs gewesen und dann für die Arbeit, die journalistische Arbeit jetzt in Berlin. Ich freue mich sehr, Herr Paluschka. Ja, Maria Fiedler sitzt neben mir vom Spiegel aus dem Hauptstadtbüro des Spiegels, dort stellvertretende Leiterin seit einigen Jahren. Maria Fiedler kommt aus Sachsen, hat unter anderem dann aber auch in Heidelberg war das, ne? Ja, ich hab's mir doch aufgeschrieben, hat in Heidelberg studiert, hat im Ausland studiert, hat dann beim Tagesspiegel volontiert und ist dann zum Spiegel gewechselt und ist dort jetzt stellvertretende Chefin des Hauptstadtbüros. Ich freue mich sehr mit einem Berichterstattungsschwerpunkt auf die CDU, aber auch auf die AfD, worüber ich mich auch sehr freue. Sie sehen also, wir haben, ja, danke, Sie dürfen gerne. Dürfen gerne auch klatschen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu mir. Sie haben es mitgekriegt. Ich heiße Nadine Lindner. Ich komme vom Deutschlandfunk, wie Herr Oschmann schon angeführt hat. Ich arbeite dort im Hauptstadtstudio, auch mit dem Schwerpunkt AfD, aber auch immer mit einem Blick in die ostdeutschen Bundesländer. Ich war, das ist schon ein bisschen her, aber ich war Landeskorrespondentin für den Deutschlandfunk im Studio in Dresden, habe lange und intensiv über Sachsen berichtet und habe in Leipzig studiert. Also auch bei mir ist es ein Pendeln zwischen unterschiedlichen Perspektiven. Ich freue mich sehr auf die unterschiedlichen Betrachtungen, die wir jetzt sowohl von öffentlich-rechtlichen Medien, aber aus dem privaten Medienbereich einnehmen können, auch von Medien, die sich vielleicht eher sehr viel mit Politik beschäftigen und Medien wie ProSieben Sat.1, die durchaus auch, man darf das sagen, auch auf die Unterhaltung setzen. Deswegen würde ich gerne anfangen, vielleicht Maria Fiedler mit Ihnen. Wenn wir jetzt eine kurze Bestandsaufnahme mal machen. Herr Oschmann hat vorgelegt, aber mich würde auch interessieren, wie es aktive Medienmacherinnen und Medienmacher sehen. Wo stehen wir eigentlich im Berichten über Ostdeutschland? Was läuft im Moment gut? Was ist noch zu verbessern?
Ich glaube, wir haben uns durchaus weiterentwickelt seit 1990. Ich glaube, es war jetzt auch Absicht von Herrn Oschmann, dass er da ein bisschen pauschalisiert hat und sozusagen das Ganze rumgedreht hat. Klar, das sind natürlich irgendwie erschreckende Beispiele, die wir da gerade gesehen haben, gerade von 1990 Berichterstattung im Spiegel, wie da irgendwie die Menschen in der Aldi-Schlange stehen. Das ist furchtbar, aber ich würde sagen, wir haben uns da seitdem also wirklich weiterentwickelt. Wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, auch die im Osten sind, dort leben, von dort berichten, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, jetzt in der Ostberichterstattung und auch gerade jetzt bei den Landtagswahlen im Osten im vergangenen Jahr. Und zugleich gibt es natürlich auch immer noch die Schwierigkeiten. Also ich nenne mal ein Dilemma, was ich sehe, auch in der Berichterstattung, ist, dass über den Osten eigentlich oft vor dem Hintergrund zweier Folien berichtet wird. Einmal die Folie AfD, Rechtsextremismusproblem, und die andere Folie ist sozusagen abgehängter Osten. Da wird auch gerne sozusagen subsumiert. So, das ist einerseits irgendwie eine Folie, die dann auch immer wieder zu Klischees führt, zu klischeehafter Berichterstattung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Rechtsextremismus ein Problem ist, dass die Stärke der AfD eine große Herausforderung ist und dass natürlich auch die Ausblutung des ländlichen Raums ein Problem ist. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, bewegen wir uns zum Teil, dieses Dilemma aufzulösen, wie man da besser werden kann. Ich glaube, das wird jetzt auch Thema unserer Diskussion so ein bisschen sein, wo wir noch zu einigen Punkten kommen werden.
Genau, das nach vorne schauen habe ich mir für die zweite Runde aufgehoben. Ich wollte jetzt erstmal schauen, wie Sie eigentlich die Lage sehen, Herr Paluschka. Ich habe gesagt, ProSieben Sat.1. Wie organisieren Sie die Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer? Haben Sie da vielleicht auch in den letzten 10 Jahren was verändert, in den letzten 10, 12 Jahren?
Na, wir arbeiten in den ostdeutschen Bundesländern mit freien Produktionen zusammen, die für uns Rahmengeschichten drehen, Rahmengeschichten recherchieren. Und das Wichtige dabei für uns ist, dass diese Rahmengeschichten, also ich spreche jetzt vor allem für die Nachrichten, für unsere ProSieben-Nachrichten, für Sat.1-Nachrichten.
Also das, was man als Newstime
genau,
kennt.
Genau, Newstime und eben auch für unseren Streamer Join, dass diese Rahmengeschichten, die wir auch im Osten drehen, diese Rahmengeschichten packen wir dann sozusagen in unsere Nachrichtengeschichten hinein. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir über eine PISA-Studie sprechen, über einen OECD-Report, der sagt, irgendwie die Bildungschancen sind sehr schlecht in Deutschland. Da haben wir dann beispielsweise einen Rahmendreh gemacht in Ostsachsen über eine Schule, die eben sehr innovativ auftritt. Und so versuchen wir eben auch eben keine Negativnarrative eben zu transportieren, sondern eben auch positive Geschichten über den Osten zu erzählen. Und das gelingt auch in der Regel ganz gut. Wir haben kein eigenes Regionalstudio dort. Wir haben auch keins in Baden-Württemberg, auch keins im Saarland. Es gibt dort auch, also nicht jedes Bundesland hat ein Regionalfenster. Aber wir kompensieren das eben mit freien Produktionsanbietern.
Könnten Sie dazu noch mal was sagen über die Struktur? Weil das ist ja dann doch interessant, auch aus eigener Erfahrung als Korrespondentin kann ich sagen, dieser Austausch zwischen Reporterinnen und Reportern vor Ort und den Zentralredaktionen ist ja immens wichtig, weil es ja auch immer wieder darum geht, wie werden bestimmte Ereignisse bewertet. Können Sie das noch mal erläutern, wie Sie sich dort ein Bild machen, um dann zu entscheiden, wie setzen wir eigentlich eine Geschichte?
Na, nun ist es ja so, für die Nachrichten, eine Nachrichtensendung besteht aus 12, 13, 14 Themen. Und in Reportagen, in längeren Reportagen hat man mehr die Möglichkeit, quasi auf regionale Besonderheiten auch einzugehen. Aber diese Kernthemen der Nachrichten, die sind natürlich an einem Tag gesetzt. Und wir gehen in der Planung da eben so vor, wenn wir sehen, im nächsten Tag, in der nächsten Woche stehen Dinge an wie Bildungsreport, wie beispielsweise aber auch eine Kriminalitätsstatistik etc., dann überlegen wir, wie können wir das abbilden? Und setzen dann eben Reporter ein, die dann gegebenenfalls dann zu dem Ort fahren, wo was präsentiert wird. Unsere Berichterstattung, die orientiert sich natürlich überhaupt nicht daran, wo es stattfindet, sondern was ist der Event, was ist die Geschichte. Mhm. Wir haben da keine Geo-Scheuklappen. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Frau Bohmann, Sie kommen vom MDR, eine Dreiländeranstalt. Das heißt, Sie berichten aus dem Osten über den Osten für ein ostdeutsches bzw. auch mitteldeutsches Publikum, so wie es ja der Sender im Namen trägt. Welche Bestandsaufnahme ziehen Sie im Moment in der Berichterstattung über die drei Bundesländer, die Sie ja im Blick haben, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Und wenn Sie vielleicht, Sie sind ja auch schon seit über 10 Jahren beim MDR dabei, welche Diskussionsprozesse erleben Sie auch innerhalb des Senders?
Naja, das ist ja erstmal genau die Frage der Perspektive dahinter. Sie haben es jetzt dankenswerterweise auch so formuliert. Wir berichten aus den Regionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Insofern ist das immer für uns natürlich auch in den Redaktionen eine Verortungsfrage. Die Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort. Es gibt da nicht diese oft kritisierte Vogelperspektive, die dann letzten Endes über den Osten spricht, sondern die Frage dahinter, was passiert letzten Endes vor Ort. Und auch da, und da haben wir, glaube ich, ähnliche Ansätze, ist zum einen natürlich zu erklären, was passiert, aber auch die Frage, warum, und immer wieder das Runterbrechen. Und das spielt insofern eine wesentlich größere Rolle dahinter, auch mit den Bedarfen und letzten Endes auch den realen Geschichten, die vor Ort stattfinden, sodass dieses, ich sage es jetzt mal, künstliche, in Anführungszeichen, auf eine Region runterbrechen, nicht die Frage ist, die Region letzten Endes beschäftigt. Gleichzeitig würde ich gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, weil wir ja immer noch bei der Frage der Bestandsaufnahme sind, und Herr Oschmann hat es vorhin auch angesprochen, also die Gesamtwahrnehmung des in Anführungszeichen Ostens, ja, auch in der medialen Präsenz, ist ja auch ein Metathema, was die Redaktion so oder so beschäftigt, immer dann, wenn es auch die Frage geht, halt inwiefern wir über den Mitteldeutschen hinaus auch in die ARD senden, ja, welche Lebenswirklichkeiten und Perspektiven können wir dort abbilden oder bilden wir dort ab und sind wir da nah genug dran? Und insofern auch da der Aspekt, darauf zu schauen, inwiefern wir reale, echte Geschichten und Lebenswirklichkeiten abbilden. Das ist ein großes Thema, was auch in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch nochmal mit Blick auf die Frage, welche Sendungen in Anführungszeichen und welche Plattformen, wo sind wir überhaupt unterwegs, welche Teilöffentlichkeiten haben wir dort und was erzählen wir, die Redaktion sehr intensiv beschäftigt.
Herr Haseloff, das Abbilden von Lebenswirklichkeiten, das, was Frau Bohmann eben angesprochen hat, auch als Ziel angesprochen hat. Wie nehmen Sie das wahr, als jemand, über den ja sehr viel berichtet wird, auch über dessen Landeskabinett berichtet wird, im MDR Sachsen-Anhalt, natürlich im gesamten MDR, aber auch darüber hinaus in der ARD. Wie fällt Ihre Bestandsaufnahme auf? Und vielleicht auch an Sie die Frage, welche Veränderungen sehen Sie so in den letzten 10 Jahren, den letzten 12 Jahren?
Veränderungen sehe ich keine. Es ist eher schlimmer geworden. Und Ihre erste Fragerunde blendet ein bisschen aus, was eigentlich Herr Oschmann sagen wollte, den ich an dieser Stelle ausdrücklich kritisiere, weil er untertreibt und weil er beschönigt. Das muss man einfach sagen. Und das sage ich nach vielen, vielen Jahren politischer Erfahrung. Ich bin jetzt 25 Jahre im Regierungsgeschäft und muss einfach sagen, dass wir schon mal besser dastanden.
Entschuldigung, wen meinen Sie mit wir? Meinen Sie
wir insgesamt
als politische
im Sinne von
Vertreterin
von
oder meinen Sie Sie?
Ich bin ja immer noch als Deutscher hier.
In Sachsen-Anhalt.
Und nicht als Ostdeutscher. Wir meine ich jetzt im Prinzip wir als Deutsche. Sie genauso wie ich. Sie nennen sich ja Deutschlandfunk. Ich habe den übrigens bis 1990 oder Anfang 90er Jahre regelmäßig gehört. Jetzt nicht mehr. Ja, da haben Sie vielleicht mal Glück gehabt. Ich habe mir das abgewöhnt. Auch mit persönlichen Erfahrungen, was rausgepickt wurde und wie auch immer. Ich mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber ich will jetzt wirklich mal bei ihm auch ansetzen, weil er sozusagen ein bisschen, sagen wir mal, abgekoppelt werden soll im Sinne der Repräsentativität. Nein, er untertreibt. Und zwar, weil es nur strukturell zu lösen ist. Es gibt kein Medium, nicht mal die Super-Illo, die in irgendeiner Weise gesellschaftsrechtlich, eigentümermäßig vom Hauptsitz her, vom Konzernsitz her in Ostdeutschland sitzt. Wir haben lokal den MDR, das ist gut so, bespielt die Anteile, die man so erreicht im Öffentlich-Rechtlichen, und das nicht schlecht. Gott sei Dank haben wir ihn, wie gesagt, aber das hat bezüglich der Wirkung in die deutsche Medienwirklichkeit, sagen wir mal, nur bedingt einen Effekt, weil das Unterbringen zum Beispiel von guten Nachrichten und so weiter und so fort, ich kenne das ja auch von Kolleginnen und Kollegen in der Tagesschau oder in Hauptnachrichtensendungen, für alle Deutsche zugänglich, schlicht und einfach jedes Mal nicht nur ein Glücksspiel ist, sondern ein Kampf fast gegen Windmühlen. So, und das sind die Erfahrungen. Ich bin ja auch sozusagen medienpolitisch auch unterwegs, kenne auch die Umfragen des ZDF. Also wir wollen jetzt nicht bloß hier so uns hier Anwesenden bleiben, was auch die Akzeptanz, die Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt anbelangt, die ist deutlich unter 50% hier im Osten. Und das ist schon eine Zahl, da kann man mit der Fragestellung schon ein bisschen was nach oben pushen. Ich glaube, dass das eher niedriger liegt, so wie sich das an anderen Indikatoren festmacht. Um jetzt nicht zu überziehen gleich in der ersten Frage, Sie haben ja schon gewackelt, will ich nur sagen, wir sind beigetreten, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Das geht bis in die Stimmenzahl im Bundesrat hinein, dass wir nie eine Verfassungsänderung mit zwei Dritteln in irgendeiner Weise ausbremsen können.
Sie meinen die fünf ostdeutschen Bundesländer,
ja, ja.
Beitritt zum Geltungsbereich
des Gesetzes? Wie gesagt, ich war 35, als ich die Friedliche Revolution und all das erleben durfte. Wir waren euphorisch. Es war alles gut und richtig. Wir haben ein riesen historisches Schwein gehabt. Ja, es hätte ganz anders sein können. Wir hätten, wenn die Russen nicht abgezogen wären und der Putsch hätte damals 91 geklappt und. Vielleicht ukrainische Verhältnisse heute, weiß man alles nicht. Ich sage nur, wir haben ein Riesenglück gehabt, aber wir müssen eben demütig zur Kenntnis nehmen, dass wenn sich nicht strukturell und grundsätzlich auch im Sinne der Binnenpluralität und der Rekrutierung von Leuten, die berichten in Deutschland über Deutsche und die einzelnen Regionen, noch Oschmanns Nachfolger in der dritten, vierten Generation auf seinem Lehrstuhl das Gleiche schreiben müssen, wie er geschrieben hat. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass das mal auf den Punkt gebracht hat.
Am Dirk-Oschmann-Institut der Universität Leipzig. Herr Oschmann, ich würde Sie gerne jetzt in die Runde holen. Sie haben ja eben schon ein bisschen gehört, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Mich würde mal interessieren, Sie haben ja jetzt sehr viele Negativbeispiele dabei gehabt. Ich bin auf der Suche nach den Positivbeispielen und vielleicht können wir es auch an einer Sache ganz konkret machen. Sie hatten das Cover des Spiegels mit So ist er, der Ossi, 2019 erschienen, erwähnt. Und das Interessante ist aber, wenn man diesen Spiegel aufschlägt und dann auch den Text dazu liest, ist es ein ziemliches Gefälle, weil dieser Text unter anderem von Steffen Winter, der in Dresden für den Spiegel sitzt, ziemlich reflektiert, sehr vielschichtig, unter Beteiligung auch vieler regionaler Gesprächspartner versucht, die Situation zu beschreiben. Herr Oschmann, Sie haben jetzt relativ viel Kritik geübt, aber mich würde dann doch mal interessieren, A, haben Sie ein Positivbeispiel und B, wie kommen wir hier eigentlich raus aus dieser Situation des Missverstandensein und vielleicht halt auch daran sich angliedernd dieses Vertrauensabrisses beziehungsweise Abschmelzens, je nachdem, auf welche Zahlen man sich bezieht.
Also natürlich ist es eine Frage des politischen Willens der Medien selber, ob man das haben will oder nicht, ob man da rauskommen will. Das ist so wie mit der Verkehrswende. Wenn Sie die Verkehrswende haben wollen, kriegen Sie sie auch. Wenn Sie sie nicht haben wollen, kriegen Sie sie nicht. Gucken Sie sich an, was die Bürgermeisterin in Paris macht, ja, dass sie einfach mal 500 Straßen für den Autoverkehr sperrt. Das finde ich ja grandios als Fahrradfahrer natürlich. Aber sowas müsste in den Medien eben auch stattfinden, um steuern zu wollen, nämlich sich darauf einzulassen, vorurteilsfrei, fair und respektvoll zu berichten. Ich will nur zwei kurze Beispiele geben aus Ihrem Haus. Das eine, der Deutschlandfunk hat letztes Jahr einen Bericht gemacht über Neonazis in Chemnitz, aber nicht nur einfach über Neonazis in Chemnitz, sondern darüber, wie die mit den Dortmunder Neonazis zusammenarbeiten. Und der Deutschlandfunk hat dieses Problem des erstarkten Rechtsextremismus als gesamtdeutsches Problem perspektiviert. So stelle ich mir eine angemessene, differenzierte und vorurteilsfreie Berichterstattung vor. Und das zweite Beispiel ist eine Textserie von Friederike Haupt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die an den nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Punkt in Deutschland gereist ist und jeweils große Artikel über diese geografischen Extrempunkte geschrieben hat. Und das sind Texte, die mit einer solchen Vorurteilslosigkeit und mit einer solchen Empathie geschrieben sind, dass es nur um die Leute vor Ort geht in ihren regionalen Bedingungen und nichts weiter. Ja, es geht nicht um Ost und West, sondern es geht nur darum, wie leben die Leute vor Ort, wie kommen die zurecht, wovon träumen die, wie leben die und anderes mehr. So stelle ich es mir eigentlich vor. Es geht, wenn man es denn will.
Frau Bohmann, ich würde das gerne mal aufgreifen und genau an diesem Punkt weitermachen. Dieses Berichten ohne Klischees, vorurteilsfrei, wie es Herr Oschmann eben genannt hat. Sie haben eben gesagt, nah an den Lebenswirklichkeiten dran zu sein. Mich würde mal interessieren, was jetzt der MDR ganz konkret unternimmt, um A, mal rauszufinden, was denn auch Zuschauerinnen, die Zuhörerschaft oder auch diejenigen, die Sie online lesen, eigentlich von Ihnen erwarten. In der Themensetzung, vielleicht dann auch in der Perspektive, die Sie einnehmen als Mitteldeutscher Rundfunk? Weil es ist ja keine Blackbox, sondern es ist ja natürlich halt auch im Journalismus immer auch ein Zusammengehen, ein Austausch mit dem Publikum.
Naja, so wie alle Medienhäuser haben wir natürlich Kontaktpunkte, an denen sich die Menschen an uns wenden, Rückmeldungen zum Programm geben. Herr Oschmann hat gesagt, er schreibt viele E-Mails, auch wir bekommen viele E-Mails.
Und wir haben auch von Herrn Oschmann, oder?
Bitte?
Auch von Herrn Oschmann, oder?
Wüsste ich jetzt nicht, es sei denn, er hat andere, genau, Informationen. Aber die Frage ist natürlich dahinter, wie nutzt man das dann tatsächlich auch nochmal strukturell? Wir haben schon in den letzten Jahren das Panel beziehungsweise unser Meinungsbarometer MDR Frag gegründet. Wer es noch nicht kennt, die Kolleginnen und Kollegen stehen draußen im Foyer. Wir haben mittlerweile über 65.000 Mitglieder in den Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und haben dort halt regelmäßig Umfragen zu bestimmten Themen, Einschätzungen, die uns natürlich auch Stimmungsbilder geben und vor allen Dingen auch die Möglichkeit geben, dort nochmal Einschätzungen zu bestimmten Themenlagen zu geben, die regelmäßig bei uns im Programm stattfinden und letzten Endes auch Aufschläge machen, die wir selbst publizistisch nutzen, zum Blick auf die Bundestagswahl bei beispielsweise die Wahlsendungen, wie wir letzten Endes darauf reagiert haben und dort auch Debatten abbilden. Das ist das eine. Die andere Frage ist grundsätzlich dann auch Themen darüber zu generieren und sichtbar zu machen, aber eben auch eine Adaption beispielsweise. Und das ist auch die Frage halt, inwiefern wir über unser Sendegebiet hinaus wirksam werden, beispielsweise für das ARD und ZDF veranstaltete Mittagsmagazin, dass wir auch mit ARD Frag dort regelmäßig Umfragen haben, dort auch Möglichkeiten bieten, Perspektiven sichtbar zu machen und daraus eben auch Geschichten zu generieren.
Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass es innerhalb der ARD dann auch ein größeres Interesse gibt, dann zum Beispiel Geschichten aus den mitteldeutschen Bundesländern abzubilden? Also ich kann mich daran erinnern, dass in den Tagesthemen eine Vorortreportagereihe schon seit einigen Jahren läuft, natürlich jetzt nicht nur aus den drei mitteldeutschen Ländern, sondern ja ganz bewusst auch sich über Deutschland verteilt. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Geht es einfach unter im Hauptprogramm? Wird es nicht wahrgenommen, weil es vielleicht nicht so ein Aufreger ist wie jetzt so ein plakatives Titelbild?
Naja, zur Wahrheit gehört ja dazu, dass es ja nicht nur eine Perspektive oder eine Identität gibt, die da regelmäßig halt auch in den Redaktionskontexten besprochen werden. Ja, die Thematik dahinter, inwiefern wir jüngere Zielgruppen erreichen, das, was ich eingangs sagte, halt so, wo wir letzten Endes mit Debatten auch stattfinden. Insofern finde ich auch immer die Abbildung, sagen wir mit Blick auf die etablierten Medien und auch die klassischen Magazine und Formate, ist ja nur Teil der ganzen Diskussion. Wenn wir uns angucken, was letzten Endes in den Social Media Angeboten und auch in den Kommentarspalten auf den diversen Plattformen stattfindet. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Rubrik, auf die Sie anspielen, ist die Tagesthemenrubrik mittendrin, in der genau die Anteile der Stories im letzten Jahr tatsächlich erheblich gesteigert wurde. Aber auch da immer wieder die Debatte dahinter, welche Themen setzen wir dort halt. So sind es Pass-pro-Toto-Themen, in denen man sagt, man ist auch da, klar, eine Reporterin, Reporter vor Ort und erzählt.
Also Pass-pro-Toto wäre zum Beispiel die Kita oder die Kita, Gesundheitsversorgung.
Genau,
oder,
die Schulen, letzten Endes die Frage, wie ist die Ausstattung dort vor Ort? Und da diskutieren wir natürlich auch sehr intensiv, ob das nicht in Anführungszeichen dann auch bestimmte Stereotype wiederum reproduziert. Ja. Und insofern ist das eine Diskussion immer am Thema dran, aber letzten Endes auch in der Frage, wie die Metawahrnehmung halt in den Medien stattfindet.
Haben Sie eigentlich selber, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, aber das, was Herr Oschmann beschreibt, dieses Diffamierungsgefühl, dieses Gefühl, überzogen zu werden mit Klischees von Journalistinnen, Journalisten, die vor allem aus westdeutschen Medienhäusern dann kommen oder aus gesamtdeutschen Medienhäusern kommen. Geht Ihnen das auch manchmal so? Und schreiben Sie dann auch E-Mails? Ich finde das ja gut. Also ich meine, man kriegt ja sonst, also es ist ja eine gute Möglichkeit, auch die eigene Arbeit zu spiegeln als Journalist, wenn man Hörerpost bekommt oder Leserpost.
Wir diskutieren. Also ich meine, das gehört ja letzten Endes auch zu den zum Redaktionsklima dazu. Und vor allen Dingen auch mit der Frage halt, als das Mittagsmagazin beispielsweise mit vielen Zulieferungen aus verschiedenen Anstalten im Sendegebiet, dann immer wieder letzten Endes auch eine Frage der Gewichtung, die Art von Erzählweisen zu haben. Das sind Debatten, die nicht unter der Überschrift Ostdeutsch stehen, sondern in der Frage, welche Qualität und welche Perspektiven wollen wir abbilden. Und E-Mails schreibe ich schreibe viele E-Mails, aber nicht im Kontext, dass ich fühle mich diffamiert. Im Gegenteil, also die Frage ist, an welcher Stelle wir immer Räume nutzen können, auch immer zu diskutieren. Das tun wir natürlich auch in den Chefredakteurskonferenzen miteinander. Und ich habe da schon den Eindruck, dass es letzten Endes auch darum geht, nochmal Multiperspektiven abzubilden, ja.
Und was meinen Sie damit? Das, naja, das hört sich jetzt erstmal toll an, aber was?
Die eine Frage ist, was haben wir in den, was sind die Fragen der Region, aber letzten Endes auch, auf welchen Plattformen finden wir statt? Total wichtiges Thema, ne, in der Frage der wie produzieren wir, wie können wir Inhalte tatsächlich auch kurz und fassbar machen, und dann auch immer wieder der Rückkanal halt. So, welchen Rückkanal haben wir eigentlich, um Themen aufzugreifen? Und die Themen, die auf TikTok stattfinden, sind andere Themen als die, die wir im Moment, glaube ich, auf Spiegel und Co. diskutieren.
Herr Paluschka, ich würde gerne mit Ihnen mal weitermachen. Sie haben eben gesagt, Sie haben sozusagen nicht so eine Länderquote im Kopf, wenn Sie Ihr Rahmenprogramm für die Newstime oder für die Nachrichtensendung machen. Mich würde aber mal interessieren, was auch Ihre Hörerschaft bzw. Ihre Zuschauerschaft eigentlich für Wünsche hat und was auch für Rückmeldungen kommen, wenn Sie über bestimmte Themensetzungen aus Ostdeutschland berichten, sei es jetzt irgendwie positiv, sei es negativ. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Berichterstattungsanlässe. Oder ist das eine Sache, wo vielleicht Ihr Publikum sagt, ist mir doch eigentlich egal, mir geht's um die Geschichte.
Ja, zunächst einmal stellen wir fest, und das kriegen wir gespiegelt, dass es einen Wunsch nach mehr Einordnung gibt. Und Einordnung heißt nicht Kommentierung, Einordnung dahingehend, dass unsere Welt, so wird es oft wahrgenommen, unsicherer geworden ist, komplizierter geworden ist, es gibt keine einfachen Antworten. Und darauf versuchen wir eben einzugehen, insbesondere auch in unseren Nachrichten, durch Einordnung, beispielsweise, nur mal um wirklich ein Beispiel zu nennen, warum ist Grönland eigentlich so wichtig für Donald Trump? Das mal klar zu machen, warum das strategisch wichtig ist, einzuordnen durch Hintergrundberichte. Diesen Hunger gibt es bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dem versuchen wir gerecht zu werden. Ich würde auch etwas Herrn Haseloff widersprechen wollen, dass es schlimmer geworden ist. Also mein Eindruck tatsächlich, ich hatte vor 2,5 Jahren das Privileg, in Berlin eine Nachrichtenredaktion gründen zu können, weil ProSiebenSat.1 die Nachrichten in die eigenen Hände genommen hat. In Unterföhring haben wir unsere Nachrichtenzentrale und in Berlin eben die politische Unit. Und eine Redaktion zu gründen, das ist insofern ein Privileg, weil Sie unglaublich darauf achten können, wie sich diese Redaktion zusammensetzt. Und es gibt nichts Schlimmeres aus meiner Sicht, wenn Sie dann am Ende eine Redaktion haben, eine politische Redaktion, die besteht aus 80% Redakteurinnen und Redakteuren aus dem Westen, männlich dominiert, alle zwischen 30 und 55, alle den gleichen Blick auf die Dinge, auf die Perspektiven. Genau das wollten wir eben nicht, und genau das ist dann auch gelungen, dass man eben ganz bewusst auch darauf setzt, möglichst divers, möglichst heterogen eine Redaktion aufzustellen, eben auch mit Redakteurinnen und Redakteuren, die aus den ostdeutschen Bundesländern kommen. Und das ist uns gelungen.
Maria Fiedler, ich würde das gerne für den Spiegel nochmal weiterführen. Ist das eigentlich die Lösung, dann drauf zu schauen, dass Menschen mit ostdeutschen Biografien dann auch stärker in den Medienhäusern sind? Oder ist das was, was für vielleicht deine Generation, du bist Jahrgang 89, wenn ich das sagen darf, sich vielleicht überholt hat, weil man sich als Gesamtdeutsch eigentlich begreift?
Ich glaube, es ist ein Stück weit beides. Also ich habe schon angesprochen, wir haben Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall vor allem Kollegen, die im Osten wohnen, die die Perspektive von Haus aus mitbringen, die nicht nur irgendwie eine biografische Verbindung haben, sondern die vor Ort sind und bestimmte Dinge einfach erleben. Und ich empfinde das eigentlich so als unser, also den größten Gewinn in dem Bereich, weil man eben nicht dieses Helikopter-Ding, man kommt eben mal für einen Tag oder für drei oder meinetwegen auch für eine Woche und versucht sich da dann ein Netzwerk zu erschließen, sondern die Leute sind halt einfach schon vor Ort. Ich finde das wirklich eins der wichtigsten Dinge. Und ob das jetzt am Ende ein Kollege ist, der vielleicht im Westen geboren ist und dann dorthin gezogen hat, ist oder nicht, das finde ich gar nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern dass da Leute vor Ort sind, das finde ich wichtig. Und zugleich kann ich für mich selber sagen, für mich ist, also für mich persönlich ist das nicht mehr so ausschlaggebend jetzt, ob ich, klar, ich habe eine biografische Verbindung, ich bin in Chemnitz geboren, als es noch Karl-Marx-Stadt hieß, so, dass das prägt mich natürlich ein Stück weit auch, aber natürlich hat mich genauso irgendwie mein Studium in Eichstätt in Bayern oder in Heidelberg geprägt. Mhm. Und deswegen empfinde ich das nicht mehr als so einen großen Gegensatz. Ich weiß aber auch, dass ich da sehr privilegiert bin. Mhm.
Findest du das manchmal schwierig, dass du als jemand, der in Sachsen geboren ist, dann diese Erklärerrolle einnehmen muss in Texten oder vielleicht auch innerhalb der Redaktion? Oder machst du das gerne?
Schwierig finde ich das nicht. Es ist auch jetzt nicht so, dass irgendwie ständig, wenn in Sachsen oder Thüringen irgendwas passiert, die Leute kommen und sagen, erklär doch mal. Es ist aber so, dass ich es ja auch selber immer wieder verstehen will, ne? Und deswegen fahre ich natürlich auch selber immer wieder auch nach Hause oder auch in die Region, wo meine Großeltern leben. Und ja, will ja auch weiterhin verstehen, was da passiert, weil das ja nicht alles nur damit zu erklären ist, ne? So, es gab die DDR, es gab die Wende und jetzt alles über diesen Erklärkamm zu scheren, das würde ja nichts bringen. Also es ist ja auch seitdem so viel passiert, dass man immer wieder so viel versteht, wenn man vor Ort ist.
Eine zentrale Frage, die uns noch beschäftigen sollte, ist, wie wir eigentlich davon wegkommen, die Klischees, die es ja durchaus gibt, einfach zu vermeiden. Es ist ja nicht so, dass man nur über Ostdeutschland oder die ostdeutschen Klischees hat. Es gibt ja auch noch viele andere Gruppen. Die Bayern wurden genannt in einer Erwähnung oder in einer Replik sozusagen von Steffen Kusmani vom Spiegel auf die harsche Kritik an diesem Spiegelbild. Es wurde auch über Schleswig-Holstein oder die Friesen gesprochen, wo ja jeder auch irgendwie so ein bisschen seinen Stempel weg hat. Aber ich hatte das Gefühl, trifft irgendwie nicht ganz den Kern, weil es ja vielleicht doch auf eine andere Folie trifft bei unseren bayerischen Kolleginnen oder den bayerischen Mitbürgern. Deswegen vielleicht nochmal, wie kommen wir eigentlich davon los? Wenn wir das als jemand, der einen Text verfasst oder der einen Beitrag macht, man hat ja bestimmte Grundannahmen vielleicht im Kopf. Manchmal ist es ja auch so, dass es innerhalb der beauftragenden Redaktionen dann auch Vorstellungen gibt, wie ein bestimmter Text auszusehen hat. Wie kommen wir eigentlich davon weg und wie können wir uns davon auch innerlich frei machen, damit wir differenziertere Bilder produzieren können? Weil ich glaube, am Ende kann es ja nur innerhalb der Redaktion gelöst werden und nicht so top-down mit einem Bürgerentscheid, wie man es jetzt in Paris gelöst hat, weil es ja keine Medienregierung in dem Sinne gibt, sondern es gibt ja stattdessen viele, viele kleine dezentrale Entscheidungen jeden Tag innerhalb der Redaktionsgefüge.
Ich glaube, da gibt es viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber ich finde, also eine der wichtigsten und grundsätzlichen Dinge ist ja, dass man immer wieder mit Neugier an Themen herangeht, egal welches Thema das ist. Ist ja eine der journalistischen Grundtugenden, ist die Neugier und nicht zu glauben, alles schon vorher zu wissen. Und dann finde ich, hat Herr Oschmann auch noch einen sehr guten Punkt angesprochen, diese Homogenität so der Osten. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man sich Mecklenburg-Vorpommern befindet oder in Thüringen oder in Sachsen. Das ist ein Riesenunterschied. Und da auch sehr differenziert Geschichten zu erzählen, da erzählt man natürlich auch in Görlitz, wir haben letztens eine Geschichte gemacht über eine Panzerfabrik, die dort womöglich entstehen soll und was das mit den Menschen da macht. Das ist eine andere Geschichte, die man erzählt als in Suhl, wo vielleicht Abwanderung ein größeres Problem ist. Also diese Differenzierung auch stärker hinzubekommen, ist das eine. Und das andere würde ich aber auch sagen, ist nicht immer nur auf die Probleme zu schauen. Also das haben Sie ja auch gerade angesprochen, auch natürlich Erfolgsgeschichten mitzuerzählen oder eben auch ganz selbstverständlich in Features, also in Beispielgeschichten dann Geschichten aus dem oder Beispiele aus dem Osten zu haben. Und
Wobei ich mich halt frage, ob das gelingt. Also zum Beispiel Kulturhauptstadt Chemnitz ist nur wenige Kilometer entfernt. Man kann zum Glück sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug dorthin fahren. Also Chemnitz ist durchaus erreichbar von hier aus. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist so eins dieser Beispiele, wo ich das Gefühl habe, es geht völlig unter. Bis auf diese Eröffnungsveranstaltung hat wenig eine Rolle, also hat wenig für Debatten gesorgt und ich fand das eigentlich sehr schade. Herr Paluschka und vielleicht auch Frau Bohmann, Sie haben eben leicht den Kopf geschüttelt, vielleicht fange ich bei Ihnen an.
Naja, es geht ja also auch da wieder um das Thema Sensibilisierung in den Redaktionen halt. Welche Kolleginnen und Kollegen habe ich dort sitzen, die letzten Endes die Themen auch immer wieder aufgreifen, selber ansprechen und auch sichtbar machen? Und das geht natürlich auch nur in der Zusammensetzung, Sie haben es angesprochen, bei denen ich entweder Menschen vor Ort habe, die lange schon vor Ort sind und die Geschichten kennen oder die selbst einen Hintergrund haben, egal jedweder Art, die in der Lage sind, diese Themen auch immer wieder publik und sichtbar zu machen. Und gerade, ich habe nur gerade gelächelt, weil Chemnitz genau das Beispiel ist, letzten Endes die Frage halt so in eine Eröffnung reinzugehen, das ist das eine und da sind wir ja wieder bei dem Thema Event-Charakter, seien es jetzt die Landtagswahlen oder eben Ereignisse also wie die…
Event-Charakter heißt ein bestimmtes Ereignis, ja, große genau. Berichterstattungswelle, Ereignis und vorbei, zack, Berichterstattung genau. Weg.
So und ungefähr. Die Frage der Kontinuität. Und wären Sie garantiert schon an Tagesschau gewesen. Wahrscheinlich auch an der Stelle… Deswegen der Punkt halt so. Wir gucken uns an, was passiert da jetzt vor Ort halt so. Wie geht's mit der Gastronomie weiter? Was ist mit der Clubszene? Und das sind eben auch Themen, und das wollte ich auch noch mal sagen, mit Blick auf die Entwicklung. wir sehen halt eben auch, dass gerade die jüngere Generation dort nochmal natürlich irgendwie positivere Blickwinkel mitbringt. Also wie gesagt, kommen nochmal auf unser Meinungsbarometer zurück, auch da. Die jüngeren Menschen haben ein ganz anderes Bewusstsein und deswegen, wir haben mal einen Beitrag zum Thema Oststolz, aber die Frage ist, ist es ein Ostbewusstsein und wie werde ich mir dessen eigentlich auch bewahren? Und das sowohl in den Geschichten vor Ort nach vorne zu stellen, als auch in der Frage immer wieder selber in den Redaktionen zu hinterfragen, ich glaube, das ist der Kern.
Ich würde an der Stelle mal einen Punkt machen und schauen, ob ich Hände sehe, die nach oben gehen. Ich sehe eine Hand, ich sehe zwei Hände. Gut, zwei Hände. Dann würde ich sagen, der Herr hier vorne und dann der Herr in der dritten Reihe. Ich würde sagen, wir bündeln die Fragen und sagen Sie auch gern, an wen, wer Sie sind und an wen Sie Ihre Frage richten möchten.
Ja, und Martin Heine, ich hatte das Vergnügen, die Eröffnung dieser Veranstaltung heute früh vorzunehmen und habe da gesagt, wir werden auch der Frage nachgehen, ob jetzt die Entwicklung, die wir nach den Bundestagswahlen entlang des alten Eisernen Vorhangs sehen, der Westen schwarz, der Osten blau, ob das jetzt tatsächlich Ausdruck einer gespaltenen deutschen Gesellschaft ist oder ob das ein Vorbote ist, der sich im Osten abzeichnet und im Westen irgendwann nachvollzogen wird. Wo hat denn die blaue Partei da ihre Stimmen bekommen? Die Frage würde ich eigentlich gern an Herrn Oschmann und Herrn Dr. Haseloff richten.
Alles klar, das ist eher eine politische als eine mediale Frage, aber können wir gerne machen. Und dann noch der Herr da in der dritten Reihe mit dem hellen Jackett.
Dankeschön. Mein Name ist Christoph Lötsch, so heiße ich im Westen, oder Lötsch, so heiße ich im Osten. Wir sind eine gesamtdeutsche Familie und wenn ich hier zu den Medientagen komme, dann ist das immer auch ein Familientreffen. Ich bin derjenige, der im Süden aufgewachsen ist, nicht im Westen, im Süden. Ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen hier zu den Hamburger Medien. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, der Spiegel und der Stern, das waren unsere Hassobjekte, ja, weil die auch immer so respektlos und furchtbar über den Süden, insbesondere über Bayern, aber auch über Baden-Württemberg berichtet haben. Da war dann die Rede von stiernackig und betrunken und inzüchtig, also ähnliche Texte, wie wir da erlebt haben. Die Tagesschau und die Zeit, die waren, die haben wir nicht so gehasst, aber man hat schon gemerkt, dass denen der Süden auch völlig gleichgültig ist. Das ging ja so weit, dass die Südländer mal gesagt haben, wir steigen aus der ARD aus und machen unsere eigene Tagesschau. Ja? Ich kann mich erinnern, mein Vater, ich habe mir mal als Gymnasiast den Stern gekauft und mein Vater, der hat ihn mir aus der Hand gerissen, hat ihn zerrissen und in den Ofen gesteckt, weil die so respektlos waren. Sie waren nicht so respektlos wie heute gegenüber dem Osten, aber ich kann Ihnen sagen, ich kann ungefähr nachempfinden, was Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, Herr Oschmann.
Ja, danke, Herr Lötsch.
Eine Frage habe ich leider nicht, aber...
Nein, aber Herr Lötsch, ganz herzlichen Dank, weil ich glaube, es lässt sich dann doch die Frage ableiten, inwieweit braucht es auch einfach eine gewisse Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, mit Kritik, sei sie auch irgendwie noch so polemisch oder unberechtigt, umzugehen und auch darauf Antworten zu finden. Es ist ja kein rein einseitiger Prozess. Ich würde jetzt aber gerne erstmal die Frage von Herrn Heinrich zum Thema Blauer Osten, Schwarzer Westen aufgreifen. Herr Haseloff, das ist eine... Ich habe Sie erstmal als eine politische Frage empfunden, deswegen würde ich Sie jetzt gerne an Sie erstmal weiterreichen.
Vielleicht auch eine soziologische, werden wir sehen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Der Stern und der Spiegel und Fokus, und die sind für uns im Osten eigentlich unproblematisch. Die liest ja bis auf Behörden ja keiner. Also in der Richtung ist das keine Gefahr für uns, sondern es geht ja um die Repräsentativität. Die Kulturhauptstadt ist zum Beispiel dafür, da müsste regelmäßig ja was rüberkommen. Und ich weiß auch, dass unsere Sender, das darf ich noch sagen, weil ich vorhin noch einmal dran gekommen bin, wahrscheinlich, weil ich nicht mehr Deutschlandfunk höre, aber ich will mich aber bessern. Ich versuche wieder mal, nach dem Hinweis von Ihnen, Herr Waschmann, will ich nur vorhin sagen, es ist ein Kampf, was unterzubringen. Herr Weise ist ja auch da vom ZDF, er hat auch schon was bewirkt, zum Beispiel für Sachsen-Anhalt. So, aber es ist eben ein Kampf, etwas unterzubringen. Trotzdem muss man auch bei den privaten Medien, wobei ich sie ausdrücklich und RTL rausnehme, weil sie mehr Chronistenpflicht wahrnehmen. Die anderen haben sozusagen größere Sendezeiten dafür und deswegen wird da auch noch mehr eingeordnet als bei Ihnen. Aber Fakt ist eins, dass wir an dieser Stelle eben natürlich auch den Sitz des jeweiligen Unternehmens und die Eigentümerstruktur und auch, sagen wir mal, die bisherige grundsätzliche Ausrichtung des Mediums schon auch im Sinne von Auftrag, worüber schreiben wir, was machen wir, sehen müssen. Und ich kenne viele aus Ostdeutschland stammende Quoten-Ossis in Redaktionen, die sich seit vielen Jahren dort abarbeiten, um bestimmte Sachen rüberzubringen und Teilen auch, sagen wir mal, verzweifeln. Trotzdem sollen sie die Solidarität, versuche ich mal rüberzubringen, weiterkämpfen, dass wir adäquat aus dieser weißen Fläche, die Sie da gezeigt haben, in gewisser Weise rauskommen im Sinne der deutschen Einheit. So, jetzt sind wir bei Blau und Schwarz. Das Problem ist, diese Sache wird in der Karte, das ist ja furchtbar, wenn man das sieht, aber Sie können alle Statistiken des Bundesamtes für Statistik sich ansehen, Sie finden auch noch bis zum Ende des Jahrhunderts in allen Parametern die alte DDR-Grenze 1:1 abgebildet, auf den Zentimeter genau, weil wir diese Jahrzehnte nach dem Krieg nicht ungeschehen machen können. Und das ist eine nationale Aufgabe, das zusammenzubringen, und zwar miteinander. Das geht aber eben nur, wenn, wie gesagt, auch Partizipation in andere Größenordnung auch stattfindet und methodisch auch stattfindet. Und deswegen ist zum Beispiel die Wahrnehmung dieses furchtbaren Blauen Ostens eher eine Problematik, die wir, wenn wir es mal europäisch spiegeln, ein westdeutsches Problem ist. Denn der Ossi, sage ich mal, egal, ob ich es als Schwarzer gut finde, dass wir hier leider nicht schwarz waren bei der Bundestagswahl, ja, wählt im Prinzip so wie Europa im Durchschnitt. Wer ein bisschen rausfällt, ist der Westdeutsche, der Süddeutsche, der Norddeutsche im Westen mehr oder so. Also jetzt mal rein von den Befunden von Wahlen, Europawahl zum Beispiel, wo sind die rechtsextremeren, extremeren, konservativen und anderen Flügel sozusagen weiter links zu verorten. Trotzdem ist das ein Abbild dessen, dass eben, das meinte ich vorhin.
Aber Herr Hasel, wenn Sie sich das Europäische Parlament anschauen, da ist die EVP ja trotzdem die größte Fraktion.
Ja, ich bin also, ja dann noch deswegen, gleich, kann ich auch ändern. Ich will nur eins sagen, es ist notwendig, wenn ich vorhin sage, es ist schlimmer geworden, dass früher diese Ergebnisse mal näher beieinander waren, zu großen Teilen identisch. Es muss also in der Befindlichkeit der Menschen etwas in den letzten Jahren stattgefunden haben, was ich als Bruch empfinde, als Mitglied einer Partei der Deutschen Einheit, ja, einen Bruch empfinde und mich nicht zufrieden sein lässt. Das ist für uns die Anerkenntnis oder der Beleg, dass wir politisch auch in Teilen versagt haben. Ja, und deswegen müssen wir gemeinsam auch mit den Medien insgesamt, aber auch den Öffentlich-Rechtlichen darum kämpfen, dass wir dieses Land wieder zusammenbringen. Ja.
Aber Herr Haseloff, dann würde ich gerne direkt dort anhaken, dieses Land wieder zusammenzubringen. Also das heißt, das wäre sozusagen eine mentale Einheit, die man jetzt ja noch nicht sieht, sozusagen in den Befragungen, dann in vielen soziodemografischen Indikatoren. Herr Oschmann hatte zum Beispiel die Erbschaften angeführt. Es gibt ja auch Verdienstgrenzen, es gibt ja ganz unterschiedliche, es gibt Tarifbindungen. Also man kann da ja sehr viele Folien und Parameter drüberlegen. Aber wie, wenn Sie jetzt diesen Zustand als Zielzustand beschreiben, wie kommt man dahin und welche Rolle spielen dann Medienhäuser dabei, sowohl regional oder überregional orientierte Medienhäuser als auch Medienhäuser, die bundesweit aktiv sind? Also Hörerforen oder, also ja, ich versuche es mal konkret zu machen.
Nein, diese Differenz darf nicht immer als negatives, dem Osten anlassbares Defizit benannt werden. Es ist die historische Konsequenz einer tiefen Schuld des deutschen Volkes, die sich dann nach 45 eben mit unterschiedlichen Chancen so herausentwickelt hat. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir das nicht als Defizit, dass wir im Prinzip alle ein bisschen bekloppt sind, genetisch deformiert sind oder wie auch immer, sondern dass es die Konsequenz ist, und das muss man auch fair zugeben, die in Hamburg hatten Schwein, dass sie Medienfreiheit hatten, dass sie dort freie Medien auch gründen konnten nach dem Krieg, Augstein und wie sie alle hießen. Ja, aber dass ich sozusagen auch eine bestimmte, manchmal sogar als rassistisch empfundene, ich sage empfunden, ich bin jetzt hier nur Bote, das kriege ich ja an den Wahlkampfständen noch mit, dass die Ossis sich inzwischen sozusagen eingereiht sehen in eine Population, die schlicht und einfach sich abgrenzen lässt oder abgegrenzt wird von dem normalen Deutschen, wie er zu sein hat. Das ist das, was die Leute verrückt macht und über 30, ja fast 40% zum Beispiel AfD wählen ließ.
So, wir haben noch eine, ich sehe, es gibt reges Frageinteresse. Es gab jetzt aber noch die Anmerkung von Herrn Lötsch zum Thema süddeutschlandfeindliche oder süddeutschlandkritische Berichterstattung in den 80er Jahren oder in den frühen 90er Jahren. Ich habe es nicht ganz verortet. Möchte jemand dazu, Herr Oschmann, möchten Sie noch was sagen dazu? Vielleicht auch zur Frage, die ich da nachgeschoben habe, muss man das nicht auch irgendwo aushalten?
Also natürlich muss man Dinge aushalten, ist auch keine Frage. Die Frage ist, ob man 35 Jahre Diffamierung aushalten muss. Ja, das kann sich jeder selber fragen, wie er damit umgehen würde, ob er das noch tolerabel findet oder nicht. Ich finde es auf Dauer nicht tolerabel, deshalb habe ich dann eben vor 3 Jahren beschlossen, so ein Buch zu schreiben, weil es auch eine Schmerzgrenze gibt, ja, des Tolerablen. Was diese Nord-Süd-Unterscheidung angeht, ist es ja eine alte Form der deutsch-deutschen Folklore. Das können Sie schon bei Thomas Mann und Fontane finden, wenn Sie an Toni Buddenbrock denken, die nach München geht und wie die sich da fühlt im Haushalt Permaneder. Oder wenn Sie Fontane lesen, den Unterschied zwischen Berlinern und Hamburger, die Berliner, die so ein bisschen schnottrig sind und die Hamburger, die so ganz vornehm sind, dass man sich wundert, dass sie selbst rotes Blut haben und nicht blaues. Also diese Art von Unterscheidung ist alt und der Reiseschriftsteller Wolfgang Büscher hat mal gesagt, die eigentliche Grenze verläuft ja zwischen Nord und Süd mentalitätsmäßig und nicht zwischen Ost und West. Das muss man in Rechnung stellen. Im Übrigen können die Südländer dann den Ostdeutschen dankbar sein, dass sie die Rolle übernommen haben, die offenbar ihnen dauerhaft zugedacht war. Aber das ist ja Teil der mentalitätsgeschichtlichen Folklore und ich würde sagen, was im Blick in Richtung Osten stattfindet, ist eine ganz andere Kategorie und Dimension.
Gut, Herr Oschmann, ich möchte Sie ungern unterbrechen bei Ihrer literaturwissenschaftlichen Ausführung, aber ich weiß, dass es 3 Fragen gibt. Das Mikrofon, wo ist es denn? Ja, bitte die Dame hier vorne dann und dann die beiden Wortmeldungen da hinten. Wir machen das jetzt auch als Dreierblock und ich würde bitten, sich kurz vorzustellen und sich vielleicht eher kürzer zu fassen als Herr Lötsch, ohne ihn jetzt kritisieren zu wollen, aber wir haben nur noch 15 Minuten, damit wir auch noch antworten können. Danke.
Barbara Wackernagel-Jakobs, ich bin im ZDF-Fernsehrat, deshalb bin ich hier. Herr Hasselhoff, ich bin in vielen bei Ihnen, wenn ich zurückdenke. Also ich war in den 90er Jahren in der Politik selbst und hier rede ich. In der Politik, ich kann mich erinnern, ich habe damals noch mit Regine Hildebrand zu tun gehabt, die gesagt hat, Mensch, wenn wir nicht aufpassen, das fliegt uns hier alles um die Ohren. Wenn ich an die Treuhand denke, kriege ich wirklich einen Wutschub, also da bin ich wirklich bei Ihnen. Herr Oschmann hat davon gesprochen, das ist ein bisschen wie vergessen, Erinnerung löschen. Ich frage jetzt mal als alte Politikerin umgekehrt. Kann Politik nicht etwas für Erinnerungsarbeit tun? Also der Mangel der Medien hier vor Ort, also dass hier kein Verlagshaus sitzt in den Ostländern, das finde ich auch schwierig. Ich weiß nicht, wie man die stark anwerben kann. Aber ist es nicht eine politische Aufgabe auch, in diesem Sinne Erinnerungsarbeit zu betreiben, das auch in die Schulen zu bringen, das auch in den politischen und den Sozialkundeunterricht in den Schulen zu bringen, Bildung, Aufklärung und damit auch ein Gesamtbild erzeugen. Also ich bin mit der Kritik an den Medien bei Ihnen, aber ich bin immer konstruktiv zu fragen, was können Sie, wenn es die Medien so nicht bringen, was können Sie eigentlich politisch gestalten und anregen, ja, um die Erinnerung
super
zu relativieren?
Super, Dankeschön. Merci. So, dann gibt es da hinten eine Frage. Die Dame, die steht und die Hand hebt. Und wie gesagt, ich bitte um, weil ich habe noch eine weitere Frage gesehen. Es wäre nett, wenn Sie sich ein bisschen kürzer fassen können.
Ich bleibe kurz oder bin kurz. 2 Fragen. Erstmal an Herrn Oschmann. Wie wird Ihr nächstes Buch lauten? Vielleicht, wie kann man Ost und West zusammenbringen? Wäre eine Anregung von mir. Und an Herrn Hasselhoff. Was haben Sie in den letzten Jahren getan, um Ost und West zusammenzubringen? Und was planen Sie in Zukunft? Ich kann nur sagen, ich komme aus dem Sauerland, Nordrhein-Westfalen. Es gab dort Städtepartnerschaften, es gab dort Austausch, Westdeutsche, Franzosen, Engländer und so weiter. Warum kann man das nicht einfach auch auf Landesebene anregen?
Alles klar. So, und dann gab es noch eine Frage genau daneben. Dankeschön.
Stefan Rank, MDR aktuell Moderator und auch hier für den Redaktionsrat und für die AGRA.
Ich habe eine Frage an Herrn Haseloff, weil mich das tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, was Sie hier ausgeführt haben. Sie sagen auf der einen Seite, Sie hören keinen Deutschlandfunk. Sie sagen auf der anderen Seite, es müsste mehr Inhalte aus den neuen Bundesländern geben in der ARD. Und gleichzeitig werben Sie dafür, dass man die Berichterstattung aus dem Osten bitteschön und auch das Zusammenführende verstärkt. Und das aber vor dem Hintergrund, dass Sie Verfassungsbruch begehen. Also würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie das zusammengeht.
Alles klar, herzlichen Dank. So, dann würde ich noch eine Frage mitnehmen. Da hinten die junge Dame, die sitzt und sich meldet. Wir fassen das gleich nochmal zusammen. Ich habe mitgeschrieben.
Ja, guten Tag, Carmen Salas, freie Journalistin, auch unter anderem für den Mitteldeutschen Rundfunk. Danke für diese Veranstaltung. Ich bin nur ein bisschen schockiert, dass heute, wenn wir über Reform, über echte Repräsentativität sprechen, nicht ein Wort über echte Diversität im Sinne auf Migranten und Menschen mit Migrationsgeschichte gefallen ist. Mich würde interessieren, besonders von Ihnen drei, wie Sie diese echte Chance ergreifen wollen, mit echter Diversität den aktuellen politischen Entwicklungen und auch der Gefahr, der wir als Medienschaffende ausgesetzt sind, etwas entgegenzuwirken. Weil man könnte ja auch überspitzt sagen, der gefährliche Migrant, eine gesamtdeutsche Erfindung. Und ich glaube, wenn wir zukunftsfähig sein wollen als Medienschaffende, müssen wir dem etwas entgegensetzen. Und jetzt möchte ich von Ihnen Antworten in dieser Hinsicht bekommen.
Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Es ging um die Frage der Erinnerungsarbeit, vor allem an Herrn Haseloff, Herr Oschmann, die Frage, wie Ihr nächstes Buch heißen wird und was es beinhalten wird. Dann die Frage, ob es auf gesellschaftlicher Ebene mehr Austausch braucht, auch ganz praktisch durch Programme, und die Frage vom Mitteldeutschen, vom Vertreter des Mitteldeutschen Rundfunks, des Moderators zum Thema Zusammenführen, Verstärken, auch den Hinweis, so habe ich es verstanden, auf die Gebührendiskussion, Herr Wank, und die Frage nach Diversität in den Medienhäusern, die sich ja jetzt nicht nur auf ostdeutsche Hintergründe, sondern natürlich auch noch auf andere lebensbiografische Punkte bezieht. Herr Haseloff, ich würde gerne, weil ja relativ viel an Sie gerichtet war, bei Ihnen anfangen.
Ja, also was die Partnerschaften anbelangt, kann ich nur bestätigen, dass es weiter notwendig ist. Wir hatten ja vor der Wende politisch damals ausgesucht, zum Beispiel Wittenberg mit Göttingen, aber das war nur auf der Funktionärsebene, was die DDR-Seite anbelangt, möglich. Aber nach der Wende hatten wir ja, ich habe ja mal als stellvertretender Landrat 1990 angefangen, alle Partnerstädte und Partnerkreise, die uns unterstützt haben, wo es Partnerschaften gibt, die teilweise heute noch leben, wo ich auch der Meinung bin, das muss wieder verstärkt werden, weil die nächste Generation, die das alles nicht erlebt hat, im Sinne von Wiedervereinigung, letztendlich auch hier keinen Informations- und Traditionsabriss erfahren darf. Also da müssen wir weiterarbeiten, bin ich voll dabei, dass wir voneinander erzählen, die Medien auch als Plattform nutzen. Das ist das eine. Dann war das mit der Verfassungswidrigkeit. Sie wollen also sagen, dass 16 Länder gleichermaßen die Verfassung brechen. Das sehen wir als 16 Länder anders, weil wir durchaus Wege gehen, die sowohl die öffentlich-rechtlichen im Sinne von Medienfreiheit und all dem, was in der Verfassung niedergelegt ist, nicht nur schützen wollen, sondern es gibt auch das Recht der Bürgerinnen und Bürger, die ja pflichtmäßig alle diese ganze Sache finanzieren müssen, dass wir dafür auch sorgen, dass damit so umgegangen wird, dass wir dann nicht jedes Mal einen Skandal wie beim RBB oder auch an anderen Stellen erleben und auch sich generell mal, so wie wir das in unseren öffentlichen Haushalten ja auch machen müssen, schlicht und einfach mal unterhalten, was ist eine opportune Bezahlung. Ich habe gerade mit Gewerkschaftsmitgliedern gesprochen hier vom MDR und auch von den Töchtern mit allem Drum und Dran. Die letzten Malo sagen mir, kämpfen sich hier durch mit niedrigsten Gehältern, und wenn ich mir die gesamte Hierarchie nach oben durch angucke, einschließlich der größeren Verwaltung gegenüber denen, die aktiv vor Ort sozusagen die Reportagen versuchen zu machen, dann steht das auf dem Kopf. Wie gesagt, deswegen habe ich mir auch gerade solidarisch erklärt mit den Gewerkschaftsmitgliedern dieser zum öffentlich-rechtlich gehörenden Strukturen, und ich werde mein Versprechen auch einhalten, dass wir dafür sorgen werden, dass es auch dort sozial zugeht.
Es gab jetzt noch, Frau Bohmann, wollen Sie was ergänzen zum Thema Gebührendiskussion, Gebührenerhöhung?
Wir freuen uns über die Diskussion einer bedarfsgerechten Finanzierung. Da sind ja alle dran und das ist letzten Endes die Debatte, die ja hier vor Ort geführt wird. Und ich bin auch den Kolleginnen und Kollegen dankbar, immer wieder nochmal darauf hinzuweisen. Und solidarische Bekundungen hören wir da natürlich gern. Darf ich kurz
natürlich
auf die
gerne.
Frage der
Herr Oschmann, aber gerne natürlich
Perspektiven eingehen. Das ist das, was wir ja vor einigen Minuten hier auch nochmal diskutieren. Es gibt eben nicht nur eine Perspektive und die Frage dahinter, wie wir das auch im Redaktionsgefüge halt abbilden, ist ein Riesenthema, auch für uns im Mitteldeutschen Rundfunk, gezielte Programme natürlich zu haben. Fängt bei MDR Fresh an, die einen oder anderen kennen das Ausbildungsprogramm, gezielt dann tatsächlich auch nochmal zu schauen, haben wir Hintergründe, die wir so in unseren Redaktionsstrukturen noch nicht haben. Das beinhaltet auf dem einen natürlich migrantische Perspektiven, aber auch die Frage Seiteneinsteiger, um dort tatsächlich auch mehr Vielfalt zu ermöglichen. Und auch die Frage, wie wir letzten Endes in den Redaktionskonferenzen mit bestimmten Themen und unseren eigenen blinden Flecken umgehen. Ne? Das Thema Qualitätsmanagement. Und auch da kann ich nur sagen, es ist in den letzten Jahren wirklich nochmal dahingehend sehr viel Licht auf einzelne Punkte geworfen worden, von denen ich glaube, dass unser Programm tatsächlich auch besser und vielfältiger wird.
Herzlichen Dank, Herr Oschmann. Sie sind auch angesprochen worden. Ein Punkt, der von der Dame vom Fernsehrat genannt wurde, war die Erinnerungsarbeit, weil das ist ja auch ein Punkt, das ist ja nichts, was rein im politischen Raum nur zu lösen ist. Das ist ja auch immer in der Kommunikation mit dem journalistischen, auch mit dem kulturellen Raum natürlich wichtig, auch mit der Wissenschaft. Es gibt ja zahlreiche Veröffentlichungen ja mit ganz unterschiedlichem Tenor. Sie haben es genannt, die Historiker, unter anderem Sascha Ilko-Kowalczuk oder auch Steffen Mauer aus einer soziologischen Perspektive, die ja ganz, ganz anders oder auch als Sie da herangehen. Wie kommen wir vielleicht da zu einer Diskussion und schreiben Sie dann darüber Ihr nächstes Buch? Wie wird es heißen? Wie dick? Wird es ein Sachbuch vielleicht sein?
Also meine Frau hat ja gesagt, das Buch, was ich jetzt über diesen Ost-West-Diskurs geschrieben hätte, sei kein Sachbuch, sondern ein unsachliches Buch. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wie mein nächstes Buch heißt, ob es ein literaturwissenschaftliches Buch sein wird oder tatsächlich ein Sachbuch. Aber zu dieser anderen Frage: Einerseits ist Bildung und natürlich auch historische Bildung Ländersache, ja, und dann ist doch klar, dass die Erinnerung an die DDR im Wesentlichen auf drei Dinge reduziert wird, nämlich Stasi, Doping und Mauer. Das ist das Hauptnarrativ, das immer wieder aufgerufen wird. Und Sie haben ja die Kontroverse um das Buch von Katja Heuer erlebt, die das Glück hat, in England zu leben, sonst hätte sie das vielleicht nicht durchgestanden, was da an Sturm über sie hereingebrochen ist, unter anderem von Ilko Sascha Kowalczuk, der, glaube ich, insgesamt 8 Rezensionen über dieses Buch geschrieben hat an ganz verschiedenen Stellen, weil sie es gewagt hat, eben auf Dinge aufmerksam zu machen, die jenseits dieser Zusammenhänge von Stasi, Doping und Mauer liegen, ohne sie in irgendeiner Weise zu verschweigen. Ja, es geht also natürlich darum, dass man Formen finden muss in den Schulen, in den Universitäten, aber natürlich auch in den Medien, die Dinge historisch adäquat und differenziert darzustellen. Darauf kommt es an. Es geht ja nicht darum, Stasi, Doping und Mauer auszublenden, aber die DDR und die Ostdeutschen können nicht darauf reduziert werden. Das ist doch völlig klar. Und man muss auch aufhören, beispielsweise diesen Zusammenhang von 1989-90 als Wende zu bezeichnen, sondern man muss es als Revolution begreifen und auch beschreiben und damit zeigen, dass die Ostdeutschen hier eine demokratische Selbstermächtigung vorgeführt haben und dabei eine Diktatur in die Knie gezwungen haben, unter anderem, indem sie da auch persönlich hohes Risiko eingegangen sind. Ja, das sind ja Dinge, die man wissen kann, wenn man es wissen will und die man auch darstellen kann. Die Frage ist, wie das so in einem föderalen System gelöst wird, wo die Narrative so stark auch regional verankert sind.
Das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der interessant ist, wie eigentlich diese deutsch-deutsche Erzählung, wie die unterschiedlichen Perspektiven auch für jüngere Generationen interessant werden können. Also für diejenigen, die entweder rund um den Mauerfall geboren sind oder diejenigen, die jetzt in den Universitäten sind und vielleicht Jahrgang 2000 beziehungsweise folgende sind. Und in einem gesamtdeutschen Kontext natürlich aufgewachsen sind. Und ich frage mich manchmal, ist nicht dann auch die Verbissenheit, mit der diese Debatten geführt werden, nicht auch völlig abschreckend dafür, sich dann damit auseinanderzusetzen? Maria Fiedler vom Spiegel, wie kann man das dann auch gerade in Bezug auf Jüngere, also das heißt 20, 18, vielleicht nicht unbedingt die Spiegel-Kernleserschaft, aber dann doch vielleicht auch diejenigen, die man erreichen will, dann auch attraktiv machen?
Ich glaube, das geht in eine Richtung, in die wir sowieso viel denken, nämlich auch in den sozialen Medien noch viel besser zu sein, noch viel präsenter und noch viel auch diesen Medien irgendwie entsprechender die Berichterstattung aufzubereiten. Und an der Stelle finde ich auch noch was wichtig, was eben auch schon genannt wurde, nämlich überhaupt das Thema soziale Kanäle, ne, wie wir da als Medien eigentlich noch reinkommen, weil wir ja auch sehen, dass eine Teilerklärung des Erfolgs der AfD ist, dass sie es wahnsinnig gut versteht, dort eine Parallelöffentlichkeit aufzubauen über Facebook, Telegram, WhatsApp, auch TikTok und andere Medien aus dem Vorfeld der AfD ja auch. Und wenn wir nicht wollen, dass also dieses Feld dann einer Propaganda der AfD überlassen wird, dann müssen wir als Medien generell dort in diesem Feld besser werden und nicht nur um die jungen Leute zu erreichen, sondern im Grunde um alle dort auch zu erreichen.
Vielleicht noch, das ist ein letzter Punkt, bitte um kurze Antwort, so heißt es immer beim Deutschlandfunk, aber ich mache das jetzt hier auch auf dem Panel, weil ich es ernst meine. Ich stelle jetzt noch eine relativ komplexe Frage und bitte aber um kurze Antworten.
Wunderbar.
Ja, genau so kennt man es. Herr Paluschka, das ist dann doch auch der Punkt, dieser Vertrauensabriss im Sachsen-Monitor, der steht jetzt nicht sozusagen, also repräsentative Umfrage nur für das Bundesland Sachsen, jetzt vielleicht nicht ganz übertragbar auf die anderen vier Bundesländer, aber die zeigt es relativ deutlich, dass mittlerweile nur noch 51% dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertrauen. Vorher waren es 63%, also in der Umfrage 2023 hin zu 21 sozusagen zu der Umfrage 23. Das heißt, man sieht genau dort dieses Abschmelzen, fast Abreißen. Auch an Sie als jemand, der als Vertreter eines privat geführten Medienhauses da auch vielleicht ein paar mehr Freiheiten hat. Was ist da Ihr Kernrezept? Und die Frage möchte ich dann auch gerne an Frau Buhmann weiterreichen. Wie können wir dieses Vertrauen wieder aufbauen?
Das Kernrezept ist natürlich, dass man sich auf die Zuhörer und Zuschauer einstellen muss, ohne sozusagen das nachrichtliche Konzept groß zu verändern. Also Nachrichten sind Nachrichten in unserem Geschäft. Aber die Nachrichtensprache, jüngere Menschen zu erreichen, auch Vertrauen zu erreichen, indem man Dinge erklärt und sie verständlich macht, eine klare Sprache zu entwickeln. Und in diese Richtung zu denken, das, glaube ich, schafft Bindung, das schafft Vertrauen, ohne sich jetzt selber sozusagen zu verbiegen als Nachrichtenmacher.
Frau Buhmann, der Vertrauensabriss, das ist ja was für den MDR, glaube ich, ganz entscheidend ja auch ist.
Ja, ähnliche Antwort an der Stelle, erklären, ohne zu moralisieren, nah bei den Menschen zu sein und letzten Endes auch dort zu sein, wo die Menschen ihre Informationen haben. Und das ist genau die Frage, auf welchen Plattformen sind wir und wie erreichen wir die Öffentlichkeit.
Also das heißt, Sie sind auf Telegram, auf TikTok?
Nee, aber genau die Debatte dahinter, wenn wir sagen, wie schaffen wir die Panels, die ja heute schon stattgefunden haben, haben ja auch interessante Aspekte gehabt. Wie viel Aufwände haben wir zum einen, um das Publikum weiter zu erreichen, das wir bereits erreichen und auf der anderen Seite eben dorthin zu gehen, welche Plattform lohnt sich da, welche ist da auch zielführend und wie geht das in einem strategischen Ansatz zusammen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich Plattformen schaffen, die im öffentlich-rechtlichen Kontext nach einer Datenfreiheit funktionieren, wo wir sagen, dass wir haben dort ein sicheres Angebot, einen sicheren Raum, in dem auch diskutiert werden kann, aber an der Stelle müssen wir halt zwei Stränge gehen. Einmal weiterhin dort zu sein, wo die Menschen im Moment sind und weiterhin dann anzubauen, dass unsere Angebote so gut sind, dass wir sie langfristig dann dort auch binden können.
Dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich glaube, wir hätten noch einige Fragen auf dem Zettel gehabt. Das überlasse ich jetzt aber gerne den bilateralen Gesprächen, damit wir hier pünktlich schließen können. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Fragen. Herzlichen Dank an das Panel und für die Keynote an Herrn Oschmann. Danke fürs Mitdiskutieren an Rainer Haseloff, Christine Bohmann, Heiko Paluschka und Maria Fiedler. Vielen Dank und Ihnen noch einen interessanten Nachmittag. Applaus